einfach mein Bestes versucht, sozusagen, dass alle ein bisschen mehr Spaß irgendwie bei der Arbeit haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich durch die Gänge gelaufen bin und irgendwie der gute Launebär war.
Jürgen, du bist Senior Associate im Bereich Sustainability bei PwC Deutschland. Herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich deine Großmütter, was du bei uns machst?
Hallo erstmal von meiner Seite. Ich freue mich heute im Podcast Gast sein zu dürfen. Das ist zu Beginn, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Meine Großeltern würden initial natürlich erstmal verbinden, dass ich irgendwas mit dem Internet mache, einfach weil sie das in ihrer Vergangenheit in der Form nicht ausgelebt hatten. Würde man inhaltlich ein bisschen nachfragen, wäre die Antwort vermutlich, ich würde Unternehmen helfen, grüner zu werden, plakativ formuliert. Genaueres ist wahrscheinlich irgendwie schwierig zu erwarten, glaube ich, in Informationen, aber ich glaube, das wäre eine Aussage, die ich erwarten würde und die ich ihnen auch zutrauen würde, meine Großeltern.
Das ist ja schön. Dann wissen die ja schon mal im Groben zumindest, was du machst. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen ausführen, was du dann auch wirklich machst bei PwC.
Ja, sehr gerne. Also die Aussage wäre tatsächlich gar nicht so verkehrt. Es ist ja, du hast ja eben gesagt, ich bin im Bereich Sustainability Services hier bei PwC. Das heißt, wir helfen in der Tat Unternehmen und Klienten dabei, die Herausforderungen im Bereich Klima und Umwelt besser zu meistern. Wir unterstützen Unternehmen dabei, diese Transformation möglichst effizient, möglichst klug einzusteuern, auch zu bewerkstelligen in der langfristigen Perspektive. Das betrifft alle Sektoren, die wir momentan bearbeiten, das betrifft alle Bereiche. Nachhaltigkeit hat viele verschiedene Facetten. Es hat eine ökologische Facette, es hat eine soziale Facette. Genau, das ist ein sehr, sehr dynamisches Umfeld. Das ist auch sehr regulatorisch getrieben. Genau, wir helfen eigentlich Unternehmen dabei, sich besser in dieser Phase des Umbruchs in die richtige Richtung zu navigieren.
Ja, super. Vielen Dank dir für diese ersten Einblicke. Ich bin schon ganz gespannt, was wir noch so zutage fördern werden. Aber fangen wir noch mal ganz von vorne an. Du bist ja von Haus aus Ingenieur. Wie bist du denn genau zur Nachhaltigkeitsberatung gekommen? Du hättest ja auch viele andere Dinge machen können.
Ja, das ist richtig. Genau, ich bin Wirtschaftsingenieur. Manche würden sagen, ein halber Ingenieur. Soll mich an der Stelle aber nicht zurückhalten davon. Genau, ich glaube, es gab wahrscheinlich zwei verschiedene Stränge. Das eine ist, dass ich natürlich ein Grundinteresse an technologischen Entwicklungen mitbringe und abseits sozusagen der Digitalisierung als einen ganz großen Trend der letzten Jahre oder vielleicht unserer Generation gibt es sicherlich auch noch einen ganz großen Trend im Sinne von klimafreundlichen oder nachhaltigen Technologielösungen. Die kennen wir alle, das ist Wind, Solar, das sind elektrische Fahrzeuge, das ist vielleicht auch sozusagen Plant-Based Food im erweiterten Sinne. Und genau, das ist eine Entwicklung, die sehr rasant vonstatten geht, die natürlich irgendwie schon lange Zeit beobachte. Und persönlich gesprochen ist es auch so, dass ich die Herausforderung der Klimakrise für die drängendste unserer Generation halte. Und insofern mein Ansinnen und mein Anliegen war, dem natürlich auch beruflich möglichst viel Aufmerksamkeit zu widmen, um meinen Beitrag in diesem Kontext zu leisten.
Ja, sehr schön. Das ist ja cool, dass du da aus dieser privaten Motivation heraus dein berufliches Thema gefunden hast. Über beides sprechen wir ja auch in dieser Folge noch ein bisschen ausführlicher. Mit welchen Herausforderungen kommen denn eure Kunden gerade auf euch zu? Du hast schon das Thema Regulatorik angesprochen, große Umwälzungen, großer Change-Prozess. Kannst du das noch mal so ein bisschen vertiefen?
Ja, das kann ich sehr gerne tun. Genauso grundsätzlich, glaube ich, gibt es Herausforderungen natürlich immer in dem klassischen Dreieck sozusagen aus Regulatorik, Technologie und wirtschaftlichen Umständen. Unternehmen kommen mit allen drei Herausforderungen auf uns zu oder wir kommen auf sie zu, wenn wir glauben, gute oder bessere Lösungen für sie zu haben. Das betrifft natürlich momentan Regulatorik, vor allem die aus EU-Ebene, die Unternehmen betrifft, gibt es eine ganze Menge an Dingen, die jetzt auch im nächsten Jahr in Kraft tritt. Das sind vor allem Offenlegungspflichten sozusagen. Man kommt zunehmend zu dem Schluss dazu, dass das Thema Climate KPIs, so nenne ich das jetzt mal, oder Sustainability KPIs, zunehmend einfach eine erhöhte Relevanz einnimmt, auch was die Bewertung von Unternehmen betrifft. Und abseits davon ist natürlich die Frage für Unternehmen auch, wie kommt man diese Transition von dem alten Geschäftsmodell auf ein neues Geschäftsmodell, auf ein klimaverträgliches Geschäftsmodell möglichst klug aussteuern, wie kann man irgendwie die richtigen Schritte unternehmen, aber natürlich auch gepaart mit der Frage, was kann man erwarten, was kann man von Technologieseite erwarten, was kann man von Marktseite erwarten, wie kann man diese Herausforderungen möglichst gut antizipieren, was passiert in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsschritten der Unternehmen. Insofern ist das ganz bunter Blumenstrauß an Themen, der wahnsinnig viel Herausforderungen und Möglichkeiten bietet, den Impact zu erzielen, der aber natürlich nach wie vor noch sehr komplex ist. Das gehört ja auch sehr weit dazu. Aber genau, das kann man, glaube ich, immer als Chance nutzen, noch viele Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.
Auf jeden Fall, gerade wenn von beiden Seiten, von euch ja sowieso, aber auch von Kundenseite einfach der Wille da ist, etwas zu verändern und neu zu gestalten. Gibt es denn Branchen, bei denen der Beratungsbedarf durch euch momentan besonders hoch ist? Stellt ihr da irgendwelche Tendenzen fest?
Ja, also im Grundsatz würde man wahrscheinlich schon sagen, dass es natürlich Branchen betrifft, die auch von der Klimatransformation in besonderem Maße betroffen sind, jedenfalls aus einer Beratungsperspektive. Das heißt, vieles, und das die Sektoren sind ja, glaube ich, größtenteils irgendwie im Bilde sozusagen, der Energiesektor sozusagen, der Mobilitätssektor, das sind eine der größten Emissionsverursacher, glaube ich, in Deutschland oder auch weltweit. Das sind natürlich Sektoren, die besonders von dieser Transformation betroffen sind. Gibt dazu natürlich auch ein paar andere. Das Thema Industrie schlägt zunehmend durch. Also natürlich sozusagen aus der Emissionsperspektive, aber mit Blick nach vorne vielleicht auch aus einer Circular Economy Perspektive, aus einer Kreislaufwirtschaftsperspektive. Wie kann man mit Materialien nachhaltiger umgehen? Das sozusagen aus einer Beratungsbrille, aus einer Prüfungsbrille, die PwC auch abdeckt, ist natürlich so, dass das im Prinzip den Großteil der Unternehmen, die es ja gibt in Deutschland, betrifft. Das heißt, alle sind von analogen Offenlegungspflichten berührt. Heißt natürlich sozusagen, für manche Unternehmen ist das einfacher zu bewerkstelligen, für manche schwieriger, je nach Produkt und je nach Geschäftsmodell. Aber man kann schon feststellen, glaube ich, dass sich mittlerweile alle Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, nicht alle mit der gleichen Intensität. Aber Bedarf sozusagen zur Veränderung ist sicherlich bei jedem Unternehmen.
Definitiv. Danke an der Stelle, dass du auch die KollegInnen aus der Prüfung direkt hier untergebracht hast. Vielleicht, um das nochmal für unsere HörerInnen einzuordnen, dass du im Consulting-Bereich arbeitest, also im Beratungsbereich bei uns bei PwC und dieses Thema Nachhaltigkeit im Bereich Wirtschaftsprüfung betrifft. An der Stelle kann man vielleicht nochmal einmal die Folge 35 unseren HörerInnen ans Herz legen. Da sprechen Dietmar und Johanna nämlich unter anderem darüber, wie das Thema Nachhaltigkeit in der Prüfung sich wiederfindet. Aber wir bleiben bei uns. Du hattest es ja gerade ganz richtig angesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit viele Facetten hat, zum Beispiel, dass man nachhaltig wirtschaftet oder sich privat nachhaltig verhält. Und das bringt ja häufig Diskussionen oder auch teils richtige Dilemmata mit sich. Vielleicht ein privates Beispiel. Für mich persönlich hat Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Ich bin aber trotzdem im letzten Jahr in den Urlaub geflogen und werde es vielleicht in diesem Jahr auch wieder machen. Hast du vielleicht aus deiner Perspektive einen Tipp, wie man diesen Zwiespalt für sich lösen kann?
Ob ich einen Tipp habe, ist vermutlich schwierig zu beantworten. Was ich natürlich sagen kann, ist, wie ich auf das Thema blicke in dem Kontext. Persönlich würde ich gar keinen großen Widerspruch in der Angelegenheit erkennen. Für mich sozusagen ist es in dem Fall so, dass ich durch zwei Gläser sozusagen oder Brillengläser auf das Thema blicke. Das eine ist, was kann oder soll man vielleicht auch selbst tun? Ich glaube, wir leben in einer Phase der großen Veränderung, in einer Phase des großen Umbruchs. Das Thema Klimakrise ist ein Teil davon und ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein. A, sozusagen, was die Folgen betrifft, aber B, auch was irgendwie so sein persönlichen Impact betrifft. Insofern gibt es sicherlich Dinge, denen man meiner persönlichen Meinung nach relativ aufgeschlossen gegenüber sein kann, sollte. Was vor allem was die persönlichen Handlungsmuster betrifft. Also das betrifft natürlich irgendwie Themen wie Ernährung. Man kann sich jeden Tag dreimal entscheiden, was man irgendwie auf seinen Teller nimmt oder nicht. Das betrifft irgendwie mit Abständen natürlich auch das Thema Mobilität. Es gibt auch viele Bereiche, man kann seinen Stromvertrag sozusagen irgendwie ändern oder wechseln. Es gibt viele kleine Möglichkeiten, mit denen man einen Beitrag leistet. Man muss sich aber natürlich auch immer der Sache bewusst sein, dass es eine ganze Menge und das ist sogar der Großteil der Dinge gibt, aus einer Emissionsverursacherperspektive, die ich durch mein individuelles Verhalten nicht ändern kann. Also ich kann nicht dafür sorgen, dass ein Kohlekraftwerk abgestellt wird, ich kann nicht dafür sorgen, allein dass ein Windpark gebaut wird. Ich kann auch nicht dafür sorgen, sozusagen, dass man den richtigen politischen Rahmen setzt, um nachhaltige Mobilitätslösungen zu etablieren. Ich kann mich nicht darum kümmern, dass Zementwerke sozusagen nachhaltiger gebaut werden. Insofern ist neben dem individuellen Verhalten, das ich ändern kann, schon auch eine ganz, ganz wesentliche Verantwortung meiner Meinung nach, dass man in diesem Kontext sich aus seiner, ich nenne es jetzt einfach mal, Verantwortung als Bürger in der liberalen Demokratie verantwortlich ist, und dass es ganz wesentlich ist, dass Dinge sich auch nur ändern, wenn der politische Rahmen sich ändert. Und insofern würde ich nicht sagen, dass jeder politisch aktiv werden muss, aber dass wir als Gesellschaft uns bewusst werden sollten oder vielleicht auch noch mehr müssen, dass schon auch die Politik und Verantwortungsträger in der Wirtschaft eine ganz wesentliche Rolle spielen in dieser Transformation. Genau, dass wir sie auch, ja, ich würde es mal so beschreiben, im Englischen würde man sagen, into account nehmen, also eine gewisse Accountability auch sicherstellen, dass sie sozusagen nicht mit viel Greenwashing davonkommen oder sich sozusagen in ständigen Ausreden wiederfinden, die diese Transformation einfach unnötig verzögern oder vielleicht sogar behindern.
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so differenziert dargelegt hast, dass es eben schon einfach diesen individuellen Rahmen gibt, aber eben auch dieses politisch-wirtschaftliche sozusagen, was man als Individuum dann leider teils gar nicht so wirklich beeinflussen kann. Gibt es eigentlich bei euch im Team, bei der Arbeit auch manchmal solche Diskussionen darüber, wie man in Anführungsstrichen richtig nachhaltig lebt?
Also das ist natürlich ein sehr, sehr individuelles Thema. Ich glaube, es gibt bei jedem Kollegen oder Kollegin immer natürlich unterschiedliche Dinge, die einem vielleicht leichter fallen oder nicht, die für einen wichtiger sind oder nicht. Insofern gibt es natürlich in diesem Kontext einen Austausch, wer oder was man tut sozusagen. Man sieht irgendwie ähnliche Verhaltensmuster. Insofern kann der Arbeitsplatz natürlich immer eine Inspiration sein, auch nochmal irgendwie Dinge anders zu machen oder zu hinterfragen. Das würde ich schon so unterschreiben, ja.
Alles klar. Ja, wahrscheinlich nimmt man da einfach auch nochmal so ein paar Impulse mit. Muss man denn als eine Person, die sich für einen Einstieg jetzt konkret bei euch im Team interessiert, das auch mitbringen? Also dieses Interesse für Nachhaltigkeit, für nachhaltiges Leben und nachhaltiges Wirtschaften im Endeffekt ja auch?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht von Nachteil. Ich würde es jedenfalls mal so formulieren. Natürlich aus einer inhaltlichen Perspektive, wir haben natürlich tagtäglich mit den Dingen zu tun. Ich glaube, dass auf jeden Fall ein großer Stellenwert sicherlich ist auch ein hohes Interesse für das Thema. Einfach vor dem Hintergrund, was wir momentan als aktuell oder richtig wahrnehmen, egal ob aus Technologie- oder Regulatorik-Perspektive, kann in 2-3 Jahren schon ganz anders aussehen. Insofern diesen Willen, dran zu bleiben an dem Thema, glaube ich, das ist schon ganz wichtig. Und ein Stück weit geht es natürlich auch darum, dass wir ein vernünftiges, authentisches Auftreten, glaube ich, an den Tag legen. Mal ganz plakativ gesagt, in einem anderen Kontext, es kommt vielleicht auch nicht so gut, wenn ich als Digitalisierungsberater mit dem Nokia-Handy entgegenlaufe.
Nichts gegen das alte Nokia-Handy.
Ja, das gilt natürlich sozusagen genauso im Nachhaltigkeitskontext, dass wir ein Grundmaß, glaube ich, an jetzt einfach mal Bodenständigkeit und Bewusstsein für das Thema mitbringen. Das ist sicherlich, glaube ich, ganz wichtig.
Definitiv. Und so erlebe ich dich auch, dass du halt dadurch ja auch eine sehr hohe intrinsische Motivation für deine Arbeit mitbringst. Darüber habe ich mit vielen Podcast-Gästen schon gesprochen, dass das ja irgendwo auch die Arbeit, den Arbeitsalltag, vielleicht auch mal schwierige Situationen oder nervige Themen oder so erleichtert, dass man eben einfach intrinsisch motiviert ist und wirklich was verändern will. Alles klar. Was würdest du denn sonst sagen? Wie sind so die Vibes in eurer Abteilung? Wie würdest du euch beschreiben?
Also in Summe, glaube ich, hat das ganz verschiedene Aspekte. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall ein relativ junges und buntes Team, das kann man schon so sagen. Das ist auf jeden Fall natürlich ein Umfeld, das mir großen Spaß macht, glaube ich. Gibt es natürlich eine ganze Menge an gleichgesinnten Menschen. Unsere Abteilung jedenfalls ist relativ groß, beziehungsweise man muss auch dazu sagen, mittlerweile Abteilung ist vielleicht gar nicht mehr der richtige Begriff in diesem Kontext. Also das Thema Nachhaltigkeit ist für PwC, für alle sozusagen, die jetzt nicht intern aus der Firma kommen und hier zuhören, mittlerweile eine große strategische Säule innerhalb der Firma. Es gibt über 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich mit dem Thema in all seinen Facetten Tag für Tag beschäftigen. Genau, das heißt, in diesem Kontext ist für mich das auch nach wie vor so, als jemand, der jetzt seit ein Vierteljahren ungefähr gut dabei ist, nach wie vor so, dass ich in relativ regelmäßigen Abständen noch viele neue Leute kennen kann und darf. Und habe in diesem Kontext viel spannende Begegnungen, viel Menschen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema blicken sozusagen, Menschen, die ganz unterschiedliche Kompetenzfelder mitbringen. Und ja, vor diesem Hintergrund ist das auf jeden Fall ein Umfeld, glaube ich, in dem starke Lernkurven möglich sind, in dem es aber auch eine gewisse, ja, glaube ich, im Großen und Ganzen schon Lockerheit gibt. Also im Sinne auch von Nachhaltigkeit, das wirklich als Mensch auch zu betrachten und da ein angenehmes Teamgefüge in Summe herzustellen.
Das ist total klasse, dass du das jetzt ansprichst und wirkt irgendwie so, als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber tatsächlich gar nicht. Wie die treuen HörerInnen wissen, sind die Fragen ja komplett ungescriptet und wir starten einfach so ins Gespräch. Tatsächlich hast du mir super den Ball zugespielt, weil ich nämlich genau diesen Aspekt auch noch mit dir beleuchten wollte, dass Nachhaltigkeit ja eben wirtschaftlich betrachtet werden kann oder ökologisch natürlich auch, aber ja auch im Hinblick auf den Menschen. Und in diesem Zuge habe ich mal wieder unsere Kategorie Trend des Monats mitgebracht. Bei dieser Rubrik werde ich noch mal ganz kurz erläutern, bringe ich einen Trend oder ein Hot Topic aus der Arbeitswelt mit, über das ich mit meinem Gast, mit meiner Gästin sprechen werde. Und mit dir würde ich gerne über das Thema Employee Wellbeing sprechen, weil ich nämlich weiß, dass du intern inoffiziell als Chief Happiness Officer bezeichnet wirst. Wie bist du denn zu der Ehre gekommen?
Ja, tatsächlich. Genau, das ist ein Begriff, der in meinem Kontext mal gefallen ist. Ich werde den jetzt auch nicht überbewerten, bin natürlich der Einzige, der in unserem Bereich hier sozusagen für freudige Momente ab und zu sorgt. Tatsächlich, glaube ich, spielen da ein bisschen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ich bin Anfang letzten Jahres hier bei PwC eingestiegen. Das war eine Phase sozusagen, in der die Corona-Pandemie gerade ausgelaufen ist. Das heißt, man ist natürlich aus einem Arbeitsmodus, man ist in einen Arbeitsmodus gewöhnt, der jetzt nicht besonders kontaktfreudig war, der viel von Remote-Arbeit geprägt war. Und zu meinem Hintergrund muss man dazu sagen, ich war vorher 3 Jahre in einer kleinen mittelständischen Beratung hier in München, das relativ, ich nenne es einfach mal, familiär geführt war. Nicht jetzt, weil es ein Familienunternehmen war, sondern weil es einfach einen hohen Zusammenhalt gab im Team, eine hohe Teamdynamik. Und das waren Dinge natürlich, die so ein bisschen irgendwie in mir hatte, glaube ich. Das ist auch schon, kam auch schon ein bisschen aus dem Studium heraus, glaube ich, im Sinne der Attitüde. Und ich bin ja dann zu PwC gekommen, habe das ja so wahrgenommen und habe einfach mein Bestes versucht, sozusagen, dass alle ein bisschen mehr Spaß irgendwie bei der Arbeit haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich durch die Gänge gelaufen bin und irgendwie der gute Launebär war, aber sozusagen den Rahmen oder vielleicht Formate zu schaffen, im Sinne von regelmäßigen Office Days, von Formaten, in denen man sich einfach vielleicht einmal im Monat abends irgendwie ganz, ganz informell als Gruppe nochmal zusammenfügt. Ich habe mich dem ein bisschen angenommen sozusagen und ich glaube, das hat sich auch ganz gut entwickelt. Also ich habe jedenfalls eine lange Zeit dann hohes Wohlbefinden und habe es nach wie vor tatsächlich im Team.
Sehr schön, das freut mich, dass du da auch da einen Impact leisten konntest. Was braucht es denn deiner Meinung nach, damit Mitarbeiterinnen eines Unternehmens sich nachhaltig bei ihrem Arbeitgeber wohlfühlen und vielleicht auch ein bisschen länger bleiben?
Also das ist natürlich auch eine sehr individuelle Frage tatsächlich. Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich aber schon sagen, dass es wahrscheinlich irgendwie natürlich 3 Dinge braucht. Das eine ist, irgendwas zu tun, was für einen so ein bisschen werthaltig ist, muss nicht immer der höchste Sinn sein, glaube ich, von dem wir oft gesprochen wird, sozusagen, oder der Purpose, aber etwas, was man für sinnvoll erhält, glaube ich, was man für einen Schritt in die richtige Richtung erhält, was vielleicht auch mit einer gewissen Vision irgendwie des Unternehmens verbunden ist. Auf persönlicher Ebene gesprochen ist es dann wahrscheinlich so, dass, glaube ich, und da kommt man sicherlich für die meisten Leute bei PwC gesprochen, dass jeder individuell natürlich den Anspruch auf eine hohe Lernkurve mit sich bringt. Sind die wenigsten Leute oder wahrscheinlich fast niemand hier, der hier ist, Zeit totzuschlagen, sondern wirklich irgendwie voranzukommen, was zu lernen. Und das muss natürlich irgendwie gewährleistet sein. Das will man irgendwie, man will den Raum haben dafür. Und es soll natürlich Spaß machen. Das ist, glaube ich, nichts unterschätzt, natürlich ein Faktor. Man arbeitet natürlich an inhaltlichen Themen, aber man arbeitet immer mit Menschen zusammen, mit Kollegen und Kolleginnen. Man verbringt mit denen in der Regel mehr Zeit als mit Familie und Freunden. Insofern ist das, glaube ich, natürlich eine ganz wichtige Zutat in diesem Kontext noch, dass man auch zwischenmenschlich Verbindungen in einem Unternehmen hat, die auch wirklich irgendwie Freude an der Arbeit gewährleisten.
Definitiv, das kann ich, glaube ich, alles nur so unterschreiben und würde ich wenn mir diese Frage gestellt werden würde, auch so aufzählen. Gibt es denn auch Dinge, wo wir vielleicht doch noch so ein bisschen Luft nach oben haben, ein bisschen Nachholbedarf? Gibt es was du dir darüber hinaus noch wünschen würdest?
Ja, also die, ich glaube, die Firma ist tatsächlich in einem großen Umbruch nach wie vor. Wir haben ja vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, sozusagen, dass das Thema Nachhaltigkeit als große strategische Säule gesehen wird, als eine von vielen. Das ist natürlich nach wie vor so. Persönlich glaube ich aber, dass in Zukunft, also was jetzt eben gesellschaftlich oder auch unternehmerisch betrifft, das Thema Nachhaltigkeit auch nicht nur eine Säule wird, sondern dass sich viele Dinge auch ableiten von diesem nachhaltigen Rahmen. Das jetzt nicht explizit auf den Geschäftsanteil bezogen, sondern so ein bisschen auch, wie verhalten sich Unternehmen, wie verhalten sie sich am Markt. Ich bin ja mit meinem Studium schon fertig sozusagen, habe jetzt irgendwie einige Jahre im Berufsleben verbracht. Ich glaube, ich habe ein ganz gesundes Bewusstsein für die Themen, aber ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass Leute, die jetzt irgendwie mit dem Studium anfangen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, vielleicht nochmal ein ambitionierteres Bewusstsein mitbringen, als ich das habe oder als ich das irgendwie an den Tag lege. Insofern sollte der Anspruch natürlich für ein Unternehmen, das sich, glaube ich, sozusagen schon als Pionier auch positionieren will und soll, wie das PwC ist, da ständig am Puls der Zeit zu bleiben und die langfristigen Trends, glaube ich, auch einfach proaktiv zu antizipieren. Insofern ist man da momentan, glaube ich, in der Umbruchphase und da ist sicherlich irgendwie noch Luft nach oben. Ich glaube, das ist aber bei allen Unternehmen so. Aber liegt natürlich in dem Kontext auch, glaube ich, an jedem Einzelnen hier in der Firma. Es ist so, man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwie Dinge anzustoßen, in Bewegung zu bringen. Insofern liegt es an mir, an uns und an allen, die vielleicht in Zukunft dazukommen, hier irgendwie für eine nötige Veränderung vielleicht auch zu sorgen oder die richtigen Impulse zu setzen.
Definitiv, da stimme ich dir auch total zu. Das hatten wir in diesem Podcast auch schon häufiger, dass es eben auch an einem als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen selbst liegt, Dinge zu fragen, zu fordern, nachzuhorchen. Von daher schön, dass du das hier auch nochmal so unterstreichst. Jürgen, du bist ja in Ostbayern aufgewachsen, hast in Bayreuth studiert und hast bislang am Standort München gearbeitet. Ich würde sagen, man kann schon sagen, dass du Bayer durch und durch bist. Du bist aber kürzlich an den Standort Berlin gewechselt. Fehlt Bayern dir schon?
Ja, das ist alles richtig beschrieben tatsächlich. Die meisten, die mich auch näher kennen würden, würden das auch sagen. Tatsächlich, das ist schon in dem. Die meisten hören es vielleicht auch sozusagen an meiner Sprache, sozusagen, dass ein bisschen bayerische Dialektik durchschlägt nach wie vor. Genau, ich bin ja noch nicht so lange jetzt in Berlin hier am Standort, deswegen ist die Vermissung sozusagen, wenn man davon sprechen will, momentan noch sehr gering. Es gibt natürlich zweifelsfall ohne Zweifel Dinge, die ich sehr schätze, die ich vor allem auch in München schätze. Ich habe da lange Jahre gelebt. Was aber im Umkehrschluss auch heißt, dass ich jetzt der Region sozusagen oder der Stadt jetzt auch nicht vollkommen den Rücken kehren werde und werde sicherlich ab und zu mal dort sein. Genau, also das ist auf jeden Fall so. Umgekehrt gilt es natürlich auch so, das ist für mich jetzt an der Stelle nochmal ein Tapetenwechsel, der nochmal ein anderes kulturelles, ein anderes gesellschaftliches Umfeld mit sich bringt. Und ja, ich persönlich würde das auch gar nicht als Widerspruch sehen, um ehrlich zu sein. Es gibt sicherlich Dinge, die an München toll sind, die auch an Bayern toll sind, die ich schätze. Es gibt umgekehrt, glaube ich, aber natürlich Dinge, die ich an Berlin sehr mag und im Idealfall sozusagen für sich selbst das Beste aus beiden Erfahrungen mitzunehmen, ist natürlich etwas, was im Idealfall auch persönlich ein bisschen nach vorne bringt und wachsen lässt.
Auf jeden Fall. Und Bayern ist ja auch im besten Sinne nicht aus der Welt, sondern nur eine Zugfahrt entfernt. Dann kannst du da ja auch immer mal wieder auf Heimatbesuch gehen.
Absolut, absolut.
Ging denn dein Standortwechsel so einfach vonstatten? Also wie hat dein Chef reagiert, als du ihn gefragt hast? Wie habt ihr das alles organisiert? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
Ja, das kann ich gerne tun. Also genau, ich muss vielleicht als Disclaimer noch sagen, das ist ein hohes Privileg aus meinen Arbeitsumständen, das tun zu können. Dass das PwC auch ermöglicht und dass es für mich jetzt natürlich auch heißt, nicht nur den Standort zu wechseln, sondern auch nochmal ein Büro und ein Team vor Ort zu haben in Berlin. Das macht es natürlich nochmal deutlich, deutlich attraktiver, als an irgendeinen Ort zu wechseln, an dem man zum Schluss 100% remote arbeitet. Das wäre etwas, glaube ich, das ich mir jetzt gerade nicht vorstellen könnte. Ansonsten ist organisatorisch zu sagen, dass es in der Tat relativ einfach war, dass es auf ausschließlich offene Ohren gestoßen hat oder das sogar ganz positiv aufgenommen wurde im Sinne von, es ist vielleicht auch wirklich ganz wertvoll, nochmal neue Erfahrungen zu sammeln, an einem anderen Ort zu sein. Und genau in diesem Kontext, glaube ich, auch im Bereich Nachhaltigkeit oder Sustainability ist Berlin sicherlich nicht der schlechteste Ort. Ich glaube, ökonomisch gibt man sich viel neue Unternehmungen, die da aus dem Boden wachsen. Es ist ein sehr politisches Umfeld. Insofern gibt es da sicherlich viele Möglichkeiten, vielleicht sogar persönliche Erfahrungen mit beruflichem Umfeld so ein bisschen oder berufliche Arbeit zu vernetzen oder in Einklang zu bringen.
Definitiv. Ich glaube auch, dass du da sehr gut aufgehoben sein wirst, so wie ich dich bislang kennengelernt habe. Jürgen, du hast eine ganz große Gemeinsamkeit mit meinem kleinen Sohn, und zwar liebt ihr beide Kaiserschmarrn über alles. Wer hat dir denn bis jetzt in deinem Leben den besten Kaiserschmarrn zubereitet?
Das ist tatsächlich eine ganz, gar nicht so eine leichte Frage tatsächlich. Es gibt tatsächlich ein Restaurant in München, das eine ganz hervorragende Kaiserschmarrn macht. Ah. Das ist ja GRG. Ansonsten schmeckt der Kaiserschmarrn natürlich immer dann besonders gut, glaube ich, wenn man den ersten Berggipfel an dem Wochenende vielleicht mal erklommen hat und dann auf dem Rückweg sich einen Kaiserschmarrn genehmigt und auf einer Almhütte den in der Sonne verspeist. Insofern gibt es nicht den einen besten Kaiserschmarrn, aber es gibt viele, viele Momente, in denen er mir tatsächlich sehr, sehr gut schmeckt.
Definitiv, das glaube ich sofort und geht mir tatsächlich auch so, gerade wenn man eben die Wanderung erfolgreich oder zumindest den ersten Teil der Wanderung, den Aufstieg erfolgreich bewältigt hat. Ich hatte tatsächlich gedacht, um da nochmal auf den Anfang unserer Folge zurückzukommen, dass du deine Großmütter nennst. Haben die dir auch schon mal Kaiserschmarrn zubereitet?
Haben sie tatsächlich, wobei meine Großmütter, muss man als Disclaimer dazu sagen, nicht die größten Verfechter von Mehlspeisen sind, also jedenfalls nicht ausschließlich. Insofern glaube ich, ist das nicht irgendwie dem Unwollen geschuldet, sondern einfach so ein bisschen irgendwie dem Gusto unter den Umständen.
Genau, vielleicht brillieren die dann eher mit herzhaften Gerichten, so wie meine Oma früher, die den das beste Gulasch zubereiten konnte. Vielleicht abschließend noch die letzte Frage an dich, ob du denn in Berlin schon einen Kaiserschmarrn-Spot entdeckt hast. Da gibt's ja Spätzle-Spots und Rinderbraten-Spots. Mhm. Gibt's denn auch einen Kaiserschmarrn-Restaurant?
Also ich habe tatsächlich noch keinen entdeckt. Insofern, falls es Leute gibt, die Folge hören und mir einen empfehlen können, nehme ich das natürlich gerne auf. Aber genau, das ist bisher jetzt noch nicht passiert.
Genau, Aufruf an die HörerInnen, Empfehlungen immer gerne an Jürgen, was Kaiserschmarrn und auch sonstige Restauranttipps in Berlin angeht. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Wir sind ja jetzt tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Das geht immer super schnell. Und wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir. Deshalb übergebe ich jetzt auch mal an dich.
Ja, also insofern, ich freue mich, hier dabei gewesen zu sein. Die Zeit ist in der Tat gleich wie im Flug vergangen. Und ich glaube, wir haben eine ganz bunte Bandbreite an Themen hier abgegrast. Ich glaube, was ich zum Schluss nochmal da lassen wollen würde, das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich so ein bisschen persönlich wahrnehme, aber dann auch natürlich im Unternehmenskontext, was jetzt vor allem das Klima- oder Nachhaltigkeitsthema betrifft. Ich würde es mal so formulieren, dass wir momentan an dem Standpunkt sind, auch mit Blick nach vorne, wenn wir es jetzt nicht schaffen, sozusagen eine umweltverträgliche Art des Zusammenlebens zu etablieren innerhalb der planetaren Grenzen, dann sind wir momentan an dem Punkt an Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Wenn wir es nicht schaffen, dann nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es nicht wollen. Und insofern nehme ich das immer so ein bisschen mit. Die Dinge werden sich so oder so verändern, wenn wir sozusagen uns nicht dem Klima anpassen, passt das Klima sich an uns an. Und sich dieser Veränderung bewusster sein und bewusster sein, dass wir eigentlich prinzipiell alle Möglichkeiten der Veränderung in der Hand haben, das auch wirklich in unserem Sinne zu gestalten. Das ist, glaube ich, eine Aussicht, die mir viel Zuversicht verleiht, die mir viel Tatendrang Tag für Tag mitgibt. Und die hoffe, dass auch möglichst viele Leute, viele andere Menschen an den Tag legen.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.